Was erwartest du von Jesus? Was erwartest du von Jesus? Wir erwarten ja von unterschiedlichen Menschen in unserem Leben unterschiedlichste Dinge. Wenn wir in den Supermarkt gehen, dann erwarten wir von der Kassiererin oder dem Kassierer, dass er halbwegs zügig die Einkäufe da scannt, damit wir bezahlen können. Wenn wir in die Autowerkstatt gehen, erwarten wir, dass der Mechaniker das repariert, was kaputt ist, nicht mehr und nicht weniger. Und wenn der Prediger hier vorne steht, erwarten wir, dass er irgendwie was Schlaues über Gott und die Bibel sagt, was am besten noch was mit unserem Leben zu tun hat. Da erwarten wir irgendwie Sachen. Was erwartest du aber von Jesus? Es gibt verschiedene Gruppen in der Bibel, denen Jesus begegnet und die Jesus begegnen, und alle erwarten irgendwie bestimmte Sachen von ihm. Und wir wollen uns da ein paar Gruppen anschauen und fangen mit den Jüngern an. Was erwarten die Jünger von Jesus? Ich habe mal so ein paar Geschichten aufgeführt. Da ist zum Beispiel die Speisung der 5000. Jesus hat gepredigt auf einem Berg, viele Leute waren da und er hat lange gepredigt, und irgendwann kommt der Moment, wo viele Leute Hunger haben. Und die Jünger, die sagen: Jesus, komm, jetzt schicken wir mal die Leute nach Hause. Ne? Guck mal auf die Uhr, du hast lange gepredigt, die Leute haben alle Hunger. Wo sollen wir jetzt das Essen hernehmen? Wir haben keine Großküche in der Nähe, schick mal lieber die Leute nach Hause. Völlig menschlich und pragmatisch sind die Jünger und denken: Komm, jetzt ist gut. Das würden wir ganz genauso machen. Wenn wir eine Großveranstaltung hier haben, sagen wir: Essen für so viele Leute, das ist schwierig. Lieber dann nach Hause schicken. Jesus sagt aber: Gebt ihr ihnen zu essen. Ihr seid die, die jetzt fürs Essen verantwortlich sind. Macht das mal. Und ich glaube, die Jünger, die waren ziemlich von der Rolle. Nächste Geschichte. Jesus war mit verschiedenen Leuten in einem theologischen Streitgespräch. Fachliche theologische Diskussion. Die Jünger waren so ein bisschen wie Bodyguards, glaube ich, die dafür gesorgt haben, dass das gut stattfinden kann. Und dann kommen da Kinder in die Nähe. Die Jünger, auch eigentlich völlig verständlich, sorgen dafür, dass die Kinder dieses theologische Streitgespräch jetzt nicht unterbrechen, damit die Erwachsenen weiterreden können. Ich meine, wir machen das ja ein bisschen ähnlich, ne? Es gibt Kindergottesdienst und vor der Predigt gehen die Kinder so ein bisschen raus. Die Jünger haben es ganz genauso gemacht. Die Kinder abgehalten, damit da weiter diskutiert werden kann. Und Jesus sagt zu den Jüngern: Lasst die Kinder zu mir kommen, haltet sie nicht auf, lasst sie zu mir kommen. Und er nimmt sie auf den Schoß und herzt die Kinder. Aber ich glaube, die Jünger dachten erstmal: Hä? Was will er von uns? Das haben wir doch schon immer so gemacht. Wieso sollen jetzt plötzlich die Kinder zu ihm kommen? Ich glaube, dass sie darüber fröhlich erstaunt waren, aber ich glaube, dass sie es überhaupt nicht so erwartet hätten. Und ein drittes Beispiel: Die Jünger zeigen Jesus Jerusalem und den Tempel. Und sie schauen sich das alles so an, und einer der Jünger sagt: Sieh nur diese prächtigen Bauwerke. Und ich glaube, dass die Jünger so ein bisschen denken: Jesus ist schon richtig cool, oder? Also sie wollen so ein bisschen Jesus herauslocken, dass er irgendwie auch erstaunt ist über diese Bauwerke und so. Und Jesus sagt: Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Das wird alles abgerissen. Ich glaube, auch da hat Jesus nicht das gemacht, was die Jünger erwartet haben, sondern irgendwie anders reagiert. Die Jünger irgendwie sympathisch, menschlich, mit pragmatischen Lösungen, aber Jesus fordert sie heraus, andere Dinge zu machen, größere Dinge zu machen, anders zu handeln. Andere Gruppe, die Pharisäer. Die Pharisäer waren die Gesetzeslehrer, die wussten, wie der Glaube funktioniert, welche Gesetze man halten muss, und das haben sie den Leuten vermittelt, welche Regeln man halten muss, wie der Alltag zu laufen hat. Und auch die Pharisäer hatten bestimmte Erwartungen an Jesus, nämlich dass Jesus endlich mal klar sagt, wie das alles funktioniert und dass das Gesetz einzuhalten ist und dass es wichtig ist. Und dann kommt die Situation, dass Jesus mit verschiedenen Zöllnern und anderen Sündern, die nicht so angesehen waren in der Gesellschaft, mit denen geht er essen. Und die Pharisäer erwarten eigentlich, dass er ihnen jetzt richtig mal die Meinung geigt und dass er ihnen mal sagt, dass ihr Leben, so wie sie es führen, nicht in Ordnung ist. Jesus macht das aber nicht. Jesus isst mit diesen Leuten, die für die Pharisäer der Abschaum sind, mit diesen Leuten isst er, verbringt Zeit mit ihnen und sagt sogar, dass er genau für die gekommen ist. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken brauchen den Arzt. Und er verbringt weiter Zeit mit ihnen. Dann versuchen die Pharisäer, Jesus an verschiedenen Stellen Fallen zu stellen, damit sie ihn endlich mal überrumpeln können und damit sie ihn so herausfordern, dass er sich an das Gesetz halten muss. Da gibt es die Stelle, wo am Sabbat jemand in die Synagoge kommt, der krank ist, und sie fragen, darf man jetzt diesen Menschen heilen oder nicht? Und sie denken, jetzt stolpert Jesus bestimmt. Jetzt sagt er endlich, dass man das Gesetz brechen muss, oder er sagt endlich, dass man das Gesetz halten muss. Aber Jesus wird nicht in Erklärungsnot gebracht, sondern er bringt die Pharisäer mit seiner Antwort in Erklärungsnot. Er sagt, was würdet ihr tun, wenn ihr ein Tier habt, was im Sabbat in den Brunnen fällt? Würdet ihr es retten oder nicht? Und sie stehen stumm da und wissen nicht mehr, was sie sagen sollen. Dann kommt die nächste Situation. Eine Frau wird auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Und ich glaube, die Pharisäer freuen sich ein bisschen, weil jetzt kann Jesus eigentlich nicht mehr raus. Also wenn er da jetzt gegen das Gesetz was sagt, dann ist er nicht mehr zu halten. Und sie freuen sich und sagen, Jesus, was sollen wir machen mit dieser Frau? Wir haben sie gerade erwischt beim Ehebruch. Nach dem Gesetz muss das doch gerichtet werden. Sie muss gesteinigt werden. Und Jesus sieht das, was sie denken und was sie von ihm wollen. Und er sagt den legendären und guten Satz, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und schon wieder durchkreuzt er die Erwartungen und die Pläne der Pharisäer. Sie wollen, dass die Regeln und dass die Gesetze eingehalten werden. Und Jesus handelt immer wieder anders, als sie das von ihm erwarten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir gefällt das, wenn Jesus die Jünger so ein bisschen überrumpelt und herausfordert. Und mir gefällt es auch, wenn Jesus anders handelt, als die Pharisäer das erwartet. Und wenn er so ihren Drang nach Gesetzlichkeit, wenn er dem mit Gnade begegnet. Dafür lieben wir Jesus. Es gibt aber auch Stellen, wo ich selber denke, Herr Jesus, wieso machst du das so? Da erwarte ich irgendwie was von Jesus und das ist ganz anders. Er handelt ganz anders, als ich mir das vorstellen würde. Und ich habe mal 3 Stellen mitgebracht, wo Jesus vielleicht anders handelt, als wir das erwarten würden. Also er handelt auf jeden Fall anders, als ich das erwarten würde. Vielleicht findest du dich da auch entweder. Die erste Situation, Jesu Familie besucht ihn. Er ist in einem Haus, predigt, viele Leute sind drumherum und hören zu. Und dann kommt ein Diener und sagt, Jesus, seine Familie steht vor der Tür. Und was Jesus macht, ist nicht, dass er mal rausschaut und Hallo sagt, sondern er sagt, wer ist meine Familie? Meine Familie sind die, die hier sitzen. Das sind meine Mutter und meine Brüder. Und es wird nicht mehr in der Bibel erwähnt, dass er noch rausgeht und seiner Familie Hallo sagt. Das ist das Einzige, was er sagt. Das da draußen ist mir egal. Ihr hier, ihr seid meine Familie. Ich glaube, dass sich die Familie ein bisschen abgestoßen gefühlt hat. Es ist eine unglaubliche Wertschätzung des Publikums, die ihm zuhören. Aber ich frage mich, kann er das nicht auch der Familie irgendwie, seiner eigenen Familie irgendwie anders sagen? Dann gibt es die Frau mit der kranken Tochter. Lars hat vor 3 Wochen oder so darüber gepredigt. Eine Frau kommt mit ihrer kranken Tochter zu Jesus und erwartet, dass Jesus diese Tochter heilt. Und die Frau ist nicht aus dem jüdischen Volk, sondern aus einem anderen Volk. Und Jesus sagt zu ihr, ich muss zuerst meiner eigenen Familie helfen. Es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und das Brot den Hunden vorzuwerfen. Also nicht nur, dass er das Kind erstmal nicht heilt, sondern er sagt der Frau eigentlich auch, du gehörst zu den Hunden. Ist nicht wert, dass ich jetzt dein Kind heile. Später heilt er das Kind doch noch und er will auch irgendwie den Glauben herausfordern. Aber doch ist die Art und Weise, wie Jesus das so sagt, finde ich schon herausfordernd. 3. Beispiel, der Feigenbaum. Es ist ein Feigenbaum. Jesus sucht an diesem Feigenbaum etwas zu essen. Er sucht Feigen, weil er Hunger hat. Und es steht eindeutig in der Bibel der Satz, es ist nicht die Jahreszeit für Feigen. Deswegen findet er auch keine Feigen. Und ein paar Verse später lesen wir, dass der Feigenbaum verdorrt und verkrüppelt ist, weil Jesus keine Feigen dran gefunden hat. Und auch da denke ich mir, Jesus, wieso machst du das? Wenn keine Zeit ist für Feigen, ist es logisch, dass er keine Feigen findet. Es ist ein bisschen wie ein kleines Kind, was so diesen Baum jetzt verkrüppelt, weil er keine Feigen gefunden hat. Und ich frage mich, was soll das? Ich denke oft, Jesus ist immer der Liebevolle, immer der Besonnene, der immer ruhig und besonnen handelt und der den Menschen mit absoluter Liebe begegnet. Und hier gibt es drei Stellen, wo Jesus ganz anders handelt, als ich das erwarten würde, als ich das aus meinem Jesusbild so kenne. Wir kommen darauf nachher zurück. Ich liebe Schaubilder und ich liebe so Prinzipien, weil sie so Dinge, die im Leben passieren, irgendwie vereinfachen und verdeutlichen. Eins ist die 80-20-Regel oder das Pareto-Prinzip. Die sagt, dass man mit 20% des Aufwandes 80% des Ergebnisses erreicht. Das heißt, also ich habe so in der Schule immer gelernt. Ich war der typische Zweierlerner. Ich habe immer auf eine 2 gelernt. Ich habe so eine Stunde gelernt und dann habe ich irgendwie eine 2 geschrieben. Wenn man aber eine 1 haben will mit Sternchen, dann muss man dafür nicht nochmal eine Stunde lernen, sondern dann muss man 4 Stunden aufwenden, um diese 1 zu kriegen. Also viel mehr Zeit für ein bisschen mehr Ergebnis. Das habe ich nie gemacht, da war ich zu faul für. Das gibt es in verschiedenen Bereichen und ich finde dieses Prinzip richtig gut. So mit relativ wenig Aufwand schafft man schon ganz schön viel von dem Ergebnis. Es gibt ein anderes Prinzip, was mir so bei geistlichen Dingen hilft. Jetzt kommt ein super Schaubild, habe ich jahrelang viel geübt. Das ist das AB-Prinzip. Das AB-Prinzip sagt, ich mache A, dann macht Gott B. Also ich strenge mich irgendwie an, ich lese ein bisschen in der Bibel, ich bete und ich gehe in Gottesdienst und dann wird es mir gut gehen. Dann sorgt Gott dafür, dass es irgendwie läuft in meinem Leben und dass es alles klappt. Dann werden meine Gebete erhört. Und wenn es mal nicht so läuft, wenn B nicht so klappt, dann mache ich halt ein bisschen mehr A. Dann bete ich ein bisschen mehr, dann lese ich ein bisschen mehr Bibel, dann gehe ich ein bisschen mehr in Gottesdienst und dann wird es schon irgendwie klappen. Das ist so ein Prinzip, was ich irgendwie lange in meinem geistlichen Leben hatte. Und es gibt verschiedene andere Prinzipien und Schemen, die uns irgendwie das Leben verdeutlichen. So ein Schema gibt irgendwie Sicherheit, es lässt erahnen, wie etwas funktioniert. Und wenn ich meine Beziehung zu Jesus anschaue, dann habe ich auch ein bestimmtes Jesus-Schema. Ich weiß irgendwie schon, wie das so läuft mit Jesus. Und ich habe ein bestimmtes Bild. Und ich weiß, dass ich da nicht alleine bin. Wenn ich mit Leuten spreche, merke ich, dass es bei ihnen genauso ist. Und ich habe mal 3 Bücher mitgebracht. Wenn man so auf den christlichen Buchmarkt schaut, dann merkt man auch, dass man da nicht alleine ist. Es gibt zum Beispiel 9 Wege, Gott zu lieben. 9 Prinzipien, wie man seine Beziehung mit Jesus pflegen kann. Oder es gibt das Jesus-Prinzip. Oder, wer es mehr mit Paulus hält, für den gibt es auch das Paulus-Prinzip. Das sind jetzt 3 Bücher aus meinem Bücherregal und es gäbe noch viel mehr. Wir lieben das irgendwie als Christen, so Sachen in so ein Prinzip zu packen. Und das ist auch okay und es ist gut. Wir verstehen dadurch Sachen. Das Blöde ist nur, dass Jesus immer wieder dieses Prinzip einfach sprengt. Wir können uns nie an Prinzipien irgendwie halten, weil Jesus immer wieder ganz anders ist. Vielleicht ist dieses Schema, das wir von Jesus haben, ganz deutlich und wir wissen das. Vielleicht läuft das auch unbewusst ab. Aber immer wieder sprengt er das. Ich habe das an einer Stelle in meiner alten Gemeinde in Henstedt-Rehen so ganz nah irgendwie erlebt. Da war eine Familie, da war die Frau schwanger und in der Schwangerschaft lief irgendwas nicht so gut. So, der Arzt hat gesagt, da ist irgendwas komisch. Und dann haben wir gebetet für diese Familie und für das ungeborene Baby, dass alles irgendwie gut geht. Und wir haben in der Gemeinde so einen Gebetsabend dafür gemacht, haben uns getroffen und für sie gebetet. Dann kam die nächste Untersuchung und es sah nicht besser aus. Es sah sogar kritischer aus. Dann haben wir gesagt, okay, B ist schlecht, dann müssen wir mehr A machen. Dann müssen wir mehr beten. Wir haben uns nochmal getroffen. Wir haben sogar eine Gebetskette um die ganze Welt irgendwie organisiert. Da hatte jemand Kontakte. Und wir haben weiter gebetet und haben mehr gemacht und haben gesagt, wenn wir mehr A machen, dann wird dieses Kind gerettet werden und dann wird B schon funktionieren. Das Ende vom Lied ist, dass das nicht geklappt hat. Die Frau hatte eine Fehlgeburt. Und das war für viele von uns damals richtig hart. Wir haben irgendwie auf schmerzhafte Art und Weise erlebt, dass dieses AB-Prinzip nicht immer so funktioniert. Manchmal läuft das Leben anders. Manchmal lässt Gott doch Sachen zu, die wir nicht richtig verstehen. auch wenn wir unsere Geschichten anschauen, können wir manches davon ein bisschen erklären, wenn wir uns da reinhängen. Also bei der Familie von Jesus, da steht vorher, dass sie so vielleicht dachten, dass er verrückt geworden ist und so. Deswegen reagiert er vielleicht so auf sie. Oder auch bei der Frau mit der kranken Tochter kann man sehen, dass Jesus ihren Glauben herausfordern will und dass er auch zuerst für die Juden gekommen ist. Auch beim Feigenbaum kann man sehen, dass das, oder kann man erklären, dass das ein Gerichtswort ist an das Volk Israel. Aber doch bleibt bei all den Geschichten, die Schwaben würden sagen, bleibt ein Geschmäckle. Also irgendwie bleibt da so ein bisschen was hängen. Ein bisschen komisch ist es doch irgendwie, dass Jesus so barsch reagiert. Jesus handelt immer wieder unerwartet. Manches davon passt uns und wir bewundern ihn dafür. Manches entdecken wir, wenn wir ein bisschen forschen. Aber vieles davon oder manches davon verstehen wir auch einfach nicht. Und das ist okay. Wir müssen nicht alles über Jesus verstehen. Es gibt eine wichtige Stelle im Römerbrief, Römer 11, 33. Wenn es gut läuft, haben wir die auch hier. Sehr gut, vielen Dank. Wie unerschöpflich ist doch der Reichtum Gottes. Wie tief seine Weisheit und Erkenntnis. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen. Und wie unerforschlich seine Wege. Wer kennt die Gedanken des Herrn? Wer ist sein Berater gewesen? Wer hat ihm je etwas gegeben, sodass er es von ihm zurückfordern könnte? Denn alles hat in ihm seinen Ursprung. Durch ihn besteht alles und in ihm hat alles sein Ziel. Denn er regiert in Herrlichkeit für immer. Amen. Wir sind Geschöpfe und Jesus ist der Herr der Welt. Er ist unerschöpflich, er ist unerforschlich und er ist auch unergründlich. Und deswegen ist es gut, wenn wir Jesus nicht immer verstehen, wenn wir nicht jedes kleine Detail verstehen. Was wäre das für ein kleiner Gott, den wir mit unserem kleinen Gehirn, 1400 Gramm Gehirnmasse, verstehen könnten? Das wäre doch ein kleiner Gott, an den ich nicht glauben möchte. Ich möchte einen großen Gott haben, den ich nicht verstehe. Unser Wissen und unser Bild von Gott und von Jesus wird immer bruchstückhaft bleiben. Ein bekannter Theologe sagte mal, Gott ist der ganz andere. Also Gott hat ganz andere Kategorien als wir. Wir versuchen ja immer, Gott mit Vergleichen zu beschreiben. Er ist Vater, er ist Freund, er ist Richter. Und das ist auch alles richtig. Aber doch wird jede Beschreibung, die wir mit menschlichen Worten benutzen, nie ganz genügen, weil Gott immer noch viel mehr ist und viel größer und eben ganz anders. Und es ist gut, wenn wir Gott nicht verstehen, nicht bis ins Letzte verstehen, weil er dadurch groß wird. Das heißt aber auch, dass unser Bild von Gott immer wieder eine Erweiterung braucht oder auch vielleicht mal eine Korrektur braucht oder eine Veränderung braucht. Und unser Bild von Gott ist auch nie fertig. Wir können immer bis an unser Leben, neues Lebensende, Neues über ihn entdecken. Jesus geht es deshalb auch nicht darum, dass wir viel Wissen anhäufen, wie die Pharisäer, oder dass wir viele Regeln einhalten, sondern Jesus geht es darum, dass wir in einer Beziehung mit ihm leben. Eine Beziehung ist immer dynamisch, da passiert Neues, da verändern sich Dinge. Kein starres System, sondern eine dynamische Beziehung. Ich habe mich dann aber gefragt, wenn ich Jesus nicht verstehe und nicht weiß, was er macht und warum er das macht, kann ich ihm dann überhaupt vertrauen? Kann ich jemandem vertrauen, von dem ich nicht weiß, wie er handelt? Und meine Antwort ist ja, weil wir das dauernd machen. Wir vertrauen tagtäglich Dingen, die wir nicht verstehen. Also wir benutzen das Auto und wahrscheinlich wissen die wenigsten, wenn man nicht gerade jetzt Mechatroniker ist, wie das bis ins Detail funktioniert. Wir wissen so die groben Dinge, aber wie das bis in die Tiefe funktioniert, wissen wir nicht. Und da gibt es viele andere Beispiele, von denen wir es auch nicht genau wissen. Aber doch benutzen wir sie und es funktioniert irgendwie. Oder auch in Beziehungen. Ich verstehe meine Frau überhaupt nicht. Und sie versteht mich, glaube ich, auch in großen Teilen nicht. Aber trotzdem funktioniert es. Und wir können uns vertrauen, weil wir wissen, das Wesen des anderen ist gut. Deshalb können wir einander vertrauen und zusammen durch die Welt gehen. Und genauso ist es mit Jesus. Wir müssen ihn nicht bis in die tiefste Tiefe verstehen Und trotzdem können wir ihm vertrauen, weil wir wissen, sein Wesen ist gut. Jesus ist der gute Hirte. Das heißt für uns auch, dass wir irgendwie Schafe sind. Schafe wissen auch nicht alles. Schafe haben nicht den Durchblick immer. Aber die vertrauen einfach ihrem Hirten, dass der schon irgendwie macht und dass der schon irgendwie den Durchblick hat. Und manchmal können wir eben, auch wenn wir aufgeklärt sind und alles, einfach auch mal scharf sein und sagen, verstehe ich nicht, aber ich vertraue trotzdem. Zwei Sachen möchte ich noch zum Schluss mit auf den Weg geben, die mich einfach an diesem unerwarteten Handeln von Jesus begeistern. Das erste ist, wir Menschen, wir leben ja oft in einem Beziehungsnetz. Also wir sind hier irgendwie in der Mitte dieses Netzes und haben verschiedene Leute um uns rum. Ja, ich weiß, meine Männchen sind nicht so richtig gut, aber... Und unser Leben funktioniert oft so, dass wir mit Menschen in Interaktion sind. Wir tun irgendwas und dafür tun andere Menschen was für uns. Manchmal läuft das auch über Ecken. Wir tun diesem was gut, der macht dann was für den und dann tut der wieder uns was Gutes oder so. So funktioniert unser Leben oft, dass wir in so einem Netz sind von Geben und Nehmen. Irgendjemand macht was und dafür macht der wieder was für einen und so weiter, über Dritte und so läuft das dann. Das Coole an Jesus ist, dass er auch absolut positiv in seine Welt hineingewirkt hat. Er hat ganz vielen Menschen was Gutes getan. Aber er war null davon abhängig, dass da irgendwas zurückkommt. Ihm war das egal, was die Leute gedacht haben, was die Jünger gedacht haben, was die Pharisäer gedacht haben, was wer auch immer gedacht hat. Seine einzige Abhängigkeit war nach oben, vom Vater. Das, was der Vater gedacht hat, davon war er abhängig. Das, was Leute gedacht haben, war ihm wurscht. Und deshalb konnte er auch so handeln, wie er gehandelt hat, unerwartet, weil ihm das egal war, was Leute gedacht haben. Und das finde ich begeisternd. Ich möchte unabhängig werden von dem, was Menschen über mich denken. Unabhängig davon, dass Menschen mich loben oder das gut finden, was ich sage. Sondern ich möchte von dem abhängig sein, was Gott über mich denkt und was Gott über mich sagt. Das soll meine Abhängigkeit sein. Und dann möchte ich einwirken auf mein Umfeld. Und das Zweite ist, Jesus handelt unerwartet und oft lieben wir das ja, wie er das macht. Und ich glaube, es ist auch ein Auftrag darin für uns, selber, so wie es der Wochenspruch gesagt hat, selber Liebe zu üben. Und das ist oft unerwartet in unserer Welt. Und wir sind dazu herausgefordert, so wie Jesus das zu machen, unerwartet Liebe in unsere Welt hineinzubringen. Ich mache mit den Konfis manchmal so eine Aktion, wenn wir den barmherzigen Samariter haben, dass ich Kleingruppen 5 Euro gebe und sage, macht mit diesen 5 Euro irgendwas Gutes. Und manche kaufen dann Blumen und verteilen die Blumen oder schreiben nette Sprüche und kleben die unter einen Scheibenwischer von Autos. Irgendwie was Nettes tun für Menschen. Und die Reaktionen sind oft irgendwie auch erstmal komisch und unerwartet, aber viele freuen sich dann über die Blume, die sie geschenkt kriegen und so. Und ich glaube, das braucht unsere Welt, dass wir unerwartete Dinge tun und dass wir Liebe üben, so wie Jesus das gemacht hat. Und dazu möchte ich euch ermutigen in der Woche. Und jetzt komme ich noch einmal zu Prinzipien. Es gibt auch ein Buch, das heißt das 10-Sekunden-Prinzip. Und das Buch besagt im Kern, wenn man so eine Idee hat, was man Gutes tun könnte, wo man irgendwie Liebe tun könnte, dann hat man 10 Sekunden Zeit, um diesen Gedanken nachzugehen und den in die Tat umzusetzen. Wenn man länger braucht als 10 Sekunden, dann ist der Gedanke wieder weg. Deshalb, wenn ihr in der nächsten Woche durch die Woche geht und irgendwie so eine Idee habt, wo ihr Liebe üben könntet, wo ihr was Gutes tun könntet, dann macht es gleich oder macht zumindest den ersten Schritt in die Richtung. Denn unsere Welt braucht so unerwartete Aktionen, so wie Jesus das gemacht hat. Dafür lieben wir ihn und dazu sind wir auch aufgefordert. Amen.